Nicht viele Gebete fangen bei uns mit diesem Wort an. Oder? Ach, dass du den Himmel zerrissest, herabstiegest. Der ist so radikal. Sag Gott, komm runter. Wie der Rodney gebetet hat. Gott, komm jetzt runter, sonst komme ich hoch. Wir denken, oh Mama Mia, ist das nicht ein bisschen zu pietätlos oder zu respektlos? Ja, aber er hat es bekommen. Er hat es gekriegt. Dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Stell dir mal diesen Titlis vor und Gott schaut einmal hinter der Wolke und dann wackelt dieses Ding. Das ist Gott. Wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern. Die müssen den Namen kennenlernen, sodass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von alters her nicht vernahm. Das ist so stark. Er sagt nicht, ach Herr, wenigstens 10% damals von dieser Pharao-Story. Das ist so lange her und wir würden gerne ein bisschen davon wieder sehen. Dass dein Wirken einfach die Erde erschüttert und dass Weltreiche einfach in die Knie gezwungen werden. Wenigstens ein bisschen vom Pharao. Er sagt, das war gewaltig. Aber ich will etwas anderes. Ich will etwas haben, was wir früher nicht gehabt haben. Das ist ein Glaube. Er betet für Zeichen und Wunder, die alles übersteigen, was es bisher gegeben hat. Wir werden froh, ein Promille von Apostelgeschichte zu haben. Und verpassen dabei total die Perspektive der Bibel, dass das dicke Ende noch kommt und dass es am Ende größer wird als am Anfang. Gott ist ein Gott von Steigerung und nicht ein Gott von Abnahme. Und Jesus hat gesagt, oder bei Jesus sehen wir, den besten Wein hat er zum Schluss aufgehoben. Zum Schluss den besten Wein. Und die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten Hauses. Und wir denken, oh, wären wir doch bei Paulus und Petrus und Johannes gewesen und hätten wir das gesehen. Die sind im Himmel und sagen, dürfen wir doch hier sein und das Ende mitmachen. Das ist ihre Sehnsucht. Das Ende wird größer sein als der Anfang, weil Gott wieder die Kirchengeschichte selbst in die Hand nimmt. Wir sind es müde, es selber zu machen. Wir haben uns müde gearbeitet mit unserer Routine. Das ist eine Radikalität. Der sagt, das war alles gut und schön, aber wir brauchen etwas Größeres. Das können wir nicht machen, aber wir können wenigstens anerkennen, dass es eine andere Qualität von Gebet ist, die wir nicht haben und die in der Bibel vorkommt. Und wir können sagen, Geist Gottes, hilf uns doch, dass wir dahin kommen, dass wir nicht nur solche Worte sprechen. Das können wir heute Abend auch machen. Aber dass unser Leben dahinter ist, dass das wirklich echt so ist. Und der Geist kann uns da hineinführen, aber er kann uns so wenig leiten, weil wir so wenig Ziele ihm vorgeben, weil wir so wenig sagen, da wollen wir doch hinein. Oh, Halleluja. Gut, Kapitel 5. Wir kommen vorwärts. Noch 23 Kapitel und wir sind durch. Hier kommt diese interessante Geschichte, die viele, viele Menschen nicht verstehen. Und wiederum mutet uns hier der Heilige Geist zu und gibt uns eine Gelegenheit, uns vom Geist der Welt, vom Geist des Humanismus, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, uns zu verabschieden und dahin zu kommen, dass wirklich Gott im Zentrum des Geschehens steht und im Zentrum der Gemeinde ist. Ein Mann mit Namen Hananias mit Sapphira seiner Frau verkaufte ein Gut und verschaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Viele verstehen nicht, was hier eigentlich gemeint ist. Er verkauft sein Grundstück und er nimmt einen Teil davon und bringt es zu den Aposteln als eine Gabe eben zur Versorgung der Armen. Und das ist okay. Niemand hat ihm gesagt, er muss das verkaufen. Niemand hat gesagt, wie viel Teil er davon geben soll. Das Problem ist, er tat so, als wäre das alles, was er für das Grundstück bekommen. Er gab ein Teil und tat so und gab vor, alles gegeben zu haben. Das war das Problem. Und ich glaube, das ist heute auch oft das Problem, dass wir so tun, als wenn wir alles geben, ja, und in Wirklichkeit, wir geben nur einen Teil. Und hier lernen wir ein Prinzip, was so wichtig ist und was uns dann nochmal nachdenken lässt, wie das eigentlich mit Erweckung ist. Und wollen wir eigentlich Erweckung? Die Bibel lehrt uns, je größer das Maß an Herrlichkeit ist, das offenbart wird, je mehr Gott Raum bekommt in einem Volk, in einer Versammlung, umso größer wird auch das Gericht. Herrlichkeit und Gericht geht immer zusammen. Größere Herrlichkeit, größere Verantwortung und größeres Gericht. Und deswegen muss Gott auch Schritt für Schritt einfach zulegen und kann nicht von heute über Nacht einfach diese Verhältnisse wiederherstellen. Wir könnten uns gar nicht anpassen. Aber hier sehen wir, dass die Erweckung in eine kritische Stunde gekommen war. Sie war mit großer Macht dort in Jerusalem. Und dann auf einmal geschieht dieses hier, wovon Petrus sagt, dass dieser Ananias oder Hananias, wie er in Elberfelde heißt, dass er... dass der Satan sein Herz erfüllt hat und dass er den Heiligen Geist belogen hat. Den Heiligen Geist belogen. Ihr Lieben, hier nehme ich aus dieser Schriftstelle, dass es möglich ist, ein geisterfüllter Christ zu sein und zu erlauben, dass der Satan unser Herz erfüllt. Das ist, was hier steht. Und der Heilige Geist wird belogen. Und hier stand Gott vor einer Entscheidung. Entweder die Sünde würde die Erweckung stoppen. Oder die Erweckung muss die Sünde stoppen. Es gab nichts dazwischen. Und wenn Gottes Geist stärker auf uns kommt, wir werden auch wieder sehen, wie Gott beginnt zu arbeiten und wie Gott seine Heiligkeit wiederherstellt und wie Menschen, die einfach dreist und respektlos in seiner Gegenwart sich benehmen und meinen, sie könnten sich solche Dinge erlauben, wie das Gericht wiederkommt. Und lasst uns nicht Angst davor haben, lasst uns das klar verstehen, Gott wird niemals Gericht üben an den Schwachen, an den Jungen im Glauben, an denen, die es noch nicht besser wissen und die es nicht besser können. Gott ist ein gnädiger Gott. Sondern Gott wird Gericht üben an denen, die vorsätzlich handeln und die in Anmaßung gegen seine Herrlichkeit auftreten. Das ist Gott. Und das ist gut so. Und hier ist der Test, wie viel Humanismus noch da ist. Wenn du sagst, Mann, dieser arme Hananias, hätte das nicht ein bisschen anders ablaufen können, ein bisschen softer. Ich meine, man hätte ihn auch als Älteste mal beiseite nehmen können und ihm irgendwie die Leviten lesen können oder so und irgendwie sagen können, du, das finden wir nicht gut. Ja. Aber wenn wir auf Gottes Seite stehen, dann sagen wir, oh Gott, Halleluja. Da hast du etwas in einem Moment getan, da hast du gekämpft für deine Ehre, für deine Heiligkeit und das ist gut so. Und viele Christen grollen mit Gott und haben ihn nicht vergeben, Apostelgeschichte 5. Und sagen, das finden sie hart, das finden sie lieblos. Wer sind denn wir, uns anzumaßen, was die Liebe ist? Gott ist Liebe und wenn wir lernen wollen, nehmen und sagen, Gott müsse sich nach wir müssen. Und was immer Gott tut, ist gut und gerecht und heilig. Und wir halten die Hand auf den Mund und sagen, Gott, vergib uns, dass wir mehr wissen wollten als du. Das ist die Sache. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip von Erweckung. Je mehr Herrlichkeit kommt, umso mehr Gericht wird kommen. Und das wird gut sein. Was ist das Ergebnis von dieser Angelegenheit hier? Es heißt dort in Vers 11, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Gericht brachte die Wiederherstellung der Furcht des Herrn. Halleluja. Das heißt nicht, aus lauter Angst sind sie vom Gottesdienst weggeblieben. Sie haben nicht Angst gehabt vor Gott, sondern es kam die Ehrfurcht vor Gott zurück. Und das ist auch eine der Qualitäten, die wir als Laodicea verloren haben. Und wir haben es noch gar nicht bemerkt und wir haben es nicht vermisst und wir suchen es auch nicht. Wann hörst du solche Gebete? Gott, stell die Furcht des Herrn wieder her in unserer Gemeinde. So etwas hörst du relativ selten. Okay, einige beten das, aber das ist nicht sehr populär und vor allen Dingen, wenn man das mit solchen Gedanken verbindet. Aber Gott wird das wieder tun, ihr Lieben. Gott wird so wiederkommen und das ist gut. Das ist ein Teil einfach des Evangeliums, dass Gott sich als der Heilige erweist. Es wird berichtet von diesem Baptistenpastor, Mordechai Hamm. Ich weiß nicht, ob er von dem schon mal gehört hat. Das ist der, durch den Billy Graham sich bekehrt hat. Er war in einer Versammlung und die Salbung des Heiligen Geistes war da und er rief die Seelen einfach zu einer Hingabe, zu einer Kapitulation zu Gott. Und da waren zwei Schwestern und die störten immer und die riefen dazwischen, stellten blöde Fragen und haben irgendwie versucht, ihn aus dem Konzept zu bringen und alles Mögliche. Und er ließ sie nicht beirren, mitten am Altarhof, da kommen die religiösen Geister auf einmal. Ja, und er wollte die Menschen gewinnen jetzt und zum Herrn führen. Und diese Schwestern, die standen da und die machten einen Unfug und quatschten dazwischen und störten das Meeting. Und es wurde immer extremer und er hörte sich das an und ließ sie nicht beirren und machte weiter. Und auf einmal wendet er sich zu diesen beiden Schwestern. Voll von einer Traurigkeit im Geist, von einem Erbarmen Gottes. Und er sagt zu diesen beiden Schwestern, es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass ihr die Sonne am nächsten Morgen nicht mehr sehen werdet. Das musst du dir mal vorstellen, das musst du dir mal reintun. In derselben Nacht ist das Haus, wo diese beiden Frauen gewohnt haben, abgebrannt und das war's. Sagst du die armen Frauen oder sagst du Halleluja, Gott ist ein heiliger Gott. Das ist der Humanismus-Test. Da weißt du, ob du noch Buße tun musst und diese Wurzel raustun musst. Möchten wir auch wieder solche Prediger haben? Oh, gebe Gott, dass wir solche Leute bekommen. Ich sage dir, da wird aber schnell Ordnung sein in unseren Gemeinden. Da werden die Dinge schnell auf die Reihe kommen. Da werden die religiösen Seil- und Traumtänzer und Schaumschläger, die werden entweder zur Besinnung kommen oder ganz schnell das Weite suchen und finden. Glaub es mir. Gebe Gott, dass wir sowas wieder bekommen. Halleluja, das wäre doch was. Das wäre doch was. Mann, da haben wir nicht Angst vor Gott. Ja, das hat nichts mit Angst zu tun, sondern das ist Respekt. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Angst und Respekt. Ja? Um das zu verdeutlichen. Ja? Stell dir vor, hier haben wir ein hatten wir glaube ich schon mal an der Stelle, ne? Ein Kabel mit Starkstrom, 15.000 Volt, wie der ICE braucht. Ohne Isolierung. Kommt einfach so aus der Wand. Und da ist so eine rot-weiße Banderole. Achtung, Gefahrenzone. Und du weißt zwar nicht viel von Starkstrom, aber du weißt, 15.000 Volt ist ziemlich viel. Und würdest du dieses Kabel anfassen, würdest du das nur einmal tun und zipp, dann wärst du einfach beim Herrn. So, nun ist da diese Banderole darum und du sitzt jetzt an der ersten Reihe, schlotterst du da mit schlotternden Knien, oh Mann, das Kabel ist nur 10 Meter weg von mir, ist das schlimm, ist das furchtbar, stell dir mal vor, dass irgendwie jetzt was passieren würde, ich sitze doch immerhin so dicht dran. Nein, das ist keine Angst, das ist nur Respekt. Und der Respekt sagt dir, ich liebe mein Leben und ich werde diese rot-weiße Banderole zu schätzen wissen und ich beachte sie und ich halte mich schön außerhalb der Gefahrenzone. Verstehst du den Unterschied zwischen Angst und Respekt? Ja? Und Gott wird sich erweisen als der heilige Gott. Wir werden keine Angst haben, aber wir werden Respekt haben. Wir werden wissen, dieses Ding werde ich mir nicht erlauben, weil das war es dann mit mir. Und mir ist mein Leben lieb und Gott hat noch Verheißungen, die sind nicht erfüllt. Und ich werde ihm alle Gelegenheit geben, diese Verheißung zu erfüllen. Und das brauchen wir. Dieses Konzept, dass ein heiliger Gott in unserer Mitte ist, das ist uns fast völlig abhanden gekommen. Wir können noch singen aus dem Baptistenliederbuch, Gott ist gegenwärtig. Ja? Aber diese Geschichte, dass da ein heiliger Gott in unserer Mitte ist, wo bestimmte Dinge echt tabu sind und out sind, dieses Konzept haben wir gar nicht. Wir sind so locker und so familiär und Gott ist unser Daddy, wir können sogar auf die Schulter klopfen. Und das wurde wiederhergestellt, als Gott hier Gericht übte. Und Gott wirkt ihm. Wir lernen hier ein Prinzip, das absolut wichtig ist, dass Gott auch in Kategorien von Einheiten von Gläubigen denkt. Gott denkt nicht nur in Kategorien von Individuen, Gott denkt auch in Kategorien von Einheiten. Wie bei Achan. Ein Mann, tut etwas und nimmt etwas, vergreift sich an den Dingen vom Feind. Und das ganze Volk erlebt eine schreckliche Niederlage. Alle können sagen, Mann, was habe ich mit Achan zu tun? Wenn der was klaut, dann soll der die Probleme kriegen. Das ganze Volk bekam Probleme. Und das Problem wurde gefunden und behandelt, so wie Gott es gesagt hat. Und dann gab Gott ihnen wieder Sieg. Und sie konnten nicht sagen, Gott, du bist ungerecht, was haben wir mit dem Achan zu tun? Gott hat gesagt, ihr seid ein Volk. Habt Acht aufeinander. Und das ist, was Hebräer uns sagt. Habt Acht aufeinander. Deine Sünde ist nicht deine Privatsache, sondern es geht die ganze Gemeinde an. Hab Acht, das ist nicht eine bittere Wurzel. Deine Bitterkeit ist nicht dein Privatvergnügen, sondern es ist das Unglück der ganzen Gemeinde. Das ist das Konzept. Und wir kommen in die Gemeinde wie in einen Club. Wir sagen, Mann, die sollen doch froh sein, dass ich am Sonntagmorgen mein Gesicht zeige. Und ich schaue sogar noch richtig positiv zum Pastor, wenn er predigt und gebe ihm das Gefühl, dass er ein richtig guter Pastor ist. Was wollen die denn noch mehr? Gemeinde ist kein Club, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die 7 Tage die Woche im Geist miteinander verbunden sind. Und wo das, was wir privat zu Hause tun, totale Auswirkungen hat auf die Gemeinde. Und davon haben wir noch nichts verstanden. Und hier sehen wir, dass einfach Gott handelt und dass er kommt. Ach, wir können so viel lernen aus diesem Text, das ist so gewaltig. Guck mal, hier siehst du die Situation, ja, dass Petrus sich mit dem Mann beschäftigt. Also irgendwie war ein Meeting im Gange, ja. Vers 7, es geschah aber nach dem Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam. 3 Stunden später kam die Frau. Das Meeting war immer noch im Gange. In unserer heutigen Zeit, sie wäre gar nicht mehr losgegangen, weil sie wusste, das ist schon längst zu Ende. 3 Stunden später. Sie hatten noch irgendwie was mit den Haaren gemacht und war etwas später. Das Meeting war immer noch im Gange. Und sie hat damit gerechnet, wenn ich da hinkomme in diese Versammlung, die sind immer noch da. Die sind immer noch da. Wir würden das echt lieblos finden, wie Petrus einfach ihr so ganz undiplomatisch da den Tod ihres geliebten Gatten ankündigt. Sieh, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Wir sagen, oh Mann, Schwester, komm mal ins Seelsorgezimmer. Es ist was ganz Schreckliches passiert. Es ist so furchtbar, wir wissen auch nicht und es tut uns so leid. Da war mehr Eifer für Gott da, als wir uns das vorstellen können. Und man fragt sich ja, was stand eigentlich auf dem Totenschein? Niedergestreckt von Gott oder wie? Hatte denn Petrus keine Angst, am nächsten Tag auf der ersten Seite der Boulevardzeitung zu stehen? Sekte bringt ihre zahlungsunwilligen Mitglieder um? Oder sowas? Man muss doch ein bisschen an die Öffentlichkeit denken. Wofür haben wir einen PR-Manager? Mensch, die haben irgendwie andere Prioritäten gehabt. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Ich habe Freunde in Zentralasien. Und sie haben das miterlebt, ja, wie die Moslems sich zusammengerottet haben und in der entscheidenden Sitzung, als sie Pläne ausgearbeitet haben, wie man jetzt gegen die Christen vorgehen könne und was man gegen sie tun könnte. Die Christen haben gebetet und dieser führende Moslem-Chef dort wollte alle überreden, jetzt zu dem entscheidenden Schlag gegen die Christen auszuholen. Und mitten in der Versammlung, er fiel tot um. Und alle Moslems haben gewusst, das ist Gott gewesen und sie haben diese Pläne nie ausgeführt. Gott ist noch dabei, solche Dinge zu tun. Das hat sich noch nicht geändert. Bloß hier bei uns ist alles so abgeklärt, so rational, so humanistisch und Gott hat keine Chance. Aber wenn das rauskommt bei uns, kommt Gott rein hier. Halleluja. Und das ist, was wir brauchen. Dieses verstandesmäßige, vernünftig, psychologische. Mann, das ist so langweilig. Das hat mit dem Gott der Bibel nichts zu tun. Halleluja. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Viele Zeichen. Sie waren einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Das Volk rühmte sie. Guck mal, was das für eine interessante Sache ist. Ja? Einerseits, man wagt sich nicht, ihnen anzuschließen. Und andererseits, man hält große Stücke auf sie. Und man rühmt sie. Wir werden heute nicht gerühmt, oder? Weil wir das nicht haben, weil wir diese Qualitäten nicht haben. Wir sind nicht ein Herz und eine Seele. Ja, wir beten nicht flehentlich und dringlich, so dass wir den Eindruck abgeben, wir dürfen nicht abgewiesen werden. Wir haben nicht einen Gott in unserer Mitte, der sich als der Heilige erweist. Und deswegen werden wir auch nicht gerühmt. Das ist ganz einfach. Und Erweckung bedeutet, dass wir zurückkommen zu diesen Qualitäten. Wir denken immer, Erweckung ist, wenn irgendwie wundersamerweise Gott in der Stadt wirkt und auf einmal zu Hunderten und später zu Tausenden die Heiden kommen. Das ist nicht Erweckung. Das ist die Folge von Erweckung. Erweckung ist, dass wir berührt werden von Gott, dass wir weich werden in unseren Herzen, dass wir lebendig werden, dass wir anfangen zu fühlen, wie er fühlt, dass wir bewegt werden von dem, was ihn bewegt, dass die Dringlichkeit, die ihn ans Kreuz gebracht hat und alles zu geben, damit Menschen errettet werden, diese Dringlichkeit in uns lebendig wird und wir anfangen zu beten. Das ist Erweckung. Wir müssen erweckt werden. Wir müssen lebendig gemacht werden, aufgeweckt werden aus dem Schlaf. Das ist Erweckung. Und wenn das geschieht, dann kommen die Leute. Das ist die Folge von Erweckung. Und deswegen kommen wir nicht weiter, wenn wir immer so von Erweckung denken. Erweckung ist, wenn die Heiden gerannt kommen. Nein, so wird es nie passieren. Wir verwechseln Ursache und Wirkung. Und die Ursache ist einfach, dass Gott sich ein heiliges Volk zubereitet. Und das ist, was wir haben wollen. 5. Mose 28. Oh, Halleluja. Das ist so gut. 5. Mose 28. Vers 10. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Halleluja. Nicht fürchten im Sinne von wegrennen, sondern Ehrfurcht und Respekt. Das ist eine uralte Verheißung, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und wir haben immer noch denselben Auftrag. Wir sollen den Ruhm Gottes vermehren auf dieser Erde. Das ist unser Ziel. Dafür sind wir da. Und Gott will so mit uns sein und sich so stellen zu uns, dass die Leute einfach wissen, der Name des Herrn ist über uns ausgerufen. Das ist das Resultat von einem Volk, was eifrig und hingegeben fleht und sucht und betet. Geheiligt werde dein Name. Halleluja. Sie werden sich vor dir fürchten. Und das steht interessanterweise vor dieser Verheißung, der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Manchmal, wir picken uns solche Dinge raus und wir merken gar nicht, erst kommt der heilige Eifer für den Namen des Herrn und dann kommen die irdischen Segnungen alle hinterher. Und das war der Fehler, wir stürzen uns auf diese Dinge und sagen, ja, das hätten wir alles gerne. Und Gott sagt, ich hätte es auch gerne gegeben, aber ihr habt das Erste nicht zuerst. Und deswegen kann es nicht funktionieren. Und Gott will das wiederherstellen, dass ohne menschliche Werbetricks einfach sein Name wieder geschätzt wird und die Ehre seines Namens wiederhergestellt wird. Das möchte Gott zurückbringen. Ich kenne einen russischen Pastor und der wurde sehr in die Mangel genommen mit seiner Gemeinde von der Mafia. Die russische Mafia war hinter denen her. Die hatten Firmen begonnen zu machen und ein bisschen Geschäfte zu machen und so weiter. Und das wird alles von der Mafia kontrolliert. Und dann haben sie gebetet. Was sollen sie tun? Die Mafia hat gesagt, ihr müsst ja zahlen, sonst nehmen wir euch den Laden auseinander. Und sie haben gebetet. Und dann hat der Pastor gesprochen mit dem Mafia-Chef dort. Der kam und der wollte das Geld haben. Und Gott hatte einfach ihm solche Kühnheit gegeben und er hat das Geld parat gehabt, hatte die Dollars in der Hand gehabt. Und er kam und wollte die Dollars haben und hat gesagt, hier ist das Geld und ich gebe es dir jetzt, du kannst es jetzt haben und wenn du es nimmst, bist du ein toter Mann. Und was davor passiert war, zwei Mafiosis vorher sind auf dramatische Weise vorher umgekommen. Der eine hat einen Verkehrsunfall gehabt und der andere wurde von der Konkurrenz erschossen. Und das war davor gewesen. Und er sagte, hier ist das Geld, bitteschön, ich gebe es dir. Ohne Quittung, kannst du es jetzt so haben. Und wenn du es nimmst, Gott ist mit uns, du bist ein toter Mann. Der Mann zog seine Hand zurück, rannte aus dem Laden und kam nie mehr wieder. Halleluja. Wow, Gott kann uns beistehen gegen alle möglichen Übel dieser Welt. Wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn er unser Schutz wird. Mann, Gott ist immer noch aktiv, Gott kommt immer noch runter, Gott ist immer noch bereit, einfach uns zu helfen. Aber wir haben so viele, wir würden einen Wachschutz rufen. Wir würden die Kriminalpolizei einschalten oder irgendwas tun. Ja? Und das geht glücklicherweise in Russland nicht, weil die Kriminalpolizei meistens ist die Mafia. Ja? Tagsüber sind sie Kriminalpolizei und nach Feierabend sind sie die Mafia. Das ist Personalunion. Sehr interessante Verhältnisse da. Und die verschiedenen Polizeiabteilungen führen Krieg gegeneinander und verhaften sich gegenseitig. Es ist unglaublich. Und wenn ein Polizist da Geld braucht, dann zieht er sich einfach nachts irgendwie seine Uniform an, stellt sich an die Straße und hält das nächste Auto an und sagt, du bist zu schnell gefahren, du musst Strafe bezahlen. Das ist ganz interessant da. Ganz interessant. Einmal habe ich einen Polizisten gesehen nachts, der hatte noch die Pyjama-Hose an, hatte nur so sein Ding drüber. Vielleicht war es auch vom Nachbarn geliehen, nur das Polizeijackett. Ja, stand die Pyjama an der Straße, wollte uns anhalten und wollte Geld kassieren wegen zu schnell fahren. Aber er hatte Pyjama an und wir sind einfach weitergefahren. Halleluja. Halleluja. So, wir sehen hier, dass einfach Gott sich machtvoll erweist und dass noch mehr das Übernatürliche demonstriert wird, Zeichen und Wunder und wie großer Respekt einfach ist für die Christen. Und dann sehen wir das, was wir schon gehört haben, wir werden das jetzt nicht mehr noch einmal wiederholen. Aber da gibt es dieses Sprichwort, ja, und da ist sehr viel dran, ja. Higher levels, higher devils. Es ist nur für die, die Englisch können, das geht im Deutschen nicht. Höhere Dimensionen von Gottes Kraft, ja, heißt auch stärkere Angriffe des Feindes. Higher levels, higher devils. Kann man nicht übersetzen. Ich habe es gerade versucht, das klappt aber nicht so schön. Und wiederum und noch stärker als vorher, die Religiösen blasen zum Angriff. Und jetzt nicht nur versuchen sie irgendwie zu verhören, jetzt nehmen sie sie in Gewahrsam. Sie werden jetzt verhaftet, die Leiter werden verhaftet, erfüllt von Eifersucht, heißt es hier. Darüber haben wir uns das letzte Mal schon unterhalten. Und es wird interessant, Gott kommt noch stärker. Man könnte denken, Mann, was kann man tun, wenn die Obrigkeit eins Gefängnis tut? Ja, Gott kann immer noch eins mehr. Ja. Was macht Gott? Das ist so interessant. Gott schickt einen Engel und führt sie einfach raus. Und wir würden denken, na preis dem Herrn, dem sind wir entkommen. Gut, also jetzt tauchen wir unter, wechseln die Pässe oder verschwinden ins Ausland und nach 5 Jahren, dann kommen wir nochmal wieder zurück und gucken, ob sich alles beruhigt hat. Der Engel ist so spaßig, er sagt, jetzt geht ihr und stellt euch in den Tempel und lehrt die Worte des Lebens. Und sie haben nicht gesagt, ja hör mal, dann werden wir doch wieder verhaftet. Sondern sie haben gewusst, wenn der Engel einmal kommt, sie rausholen, dann kommt auch nochmal. Die sind so kühn gewesen, so furchtlos. Der Engel sagt, geht jetzt auf den Platz dort am Tempel und lehrt die Menschen. Als sie es gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Als wenn das was ganz Normales gewesen wäre, ja. Sie mussten damit rechnen, dass sie nicht lange, eine lange Lehrstunde haben würden und dass sie wieder verhaftet würden. Und ich finde das so amüsant, ja. Guck mal, wie amtlich, wie wichtig sie sich tun. Ja, sie kommen zusammen und alle, die mit ihnen waren, sie beriefen den Hohen Rat. Da kommen die ganzen Würdenträger alle an, ja. Du kannst richtig den Staub so rieseln sehen, ja, schon. Wie dort Hochwürden zusammen sich versammelt, ja. Dann machten sie alles so, jetzt bitte ihr Diener, jetzt geht und holt sie aus dem Gefängnis, damit wir uns dann mit ihnen beschäftigen und ihnen die nötige Strafe aufbrummen können. Ja, total wichtig nehmen sie sich ja und sie wissen gar nicht, dass das Gefängnis leer ist. Als die Diener kamen, fanden sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück und berichten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand drin. Tür auf, Niete. Da war niemand mehr da. Ist das nicht lustig? Ich finde das so stark. Fast als wenn der Engel noch ein Schild an die Tür geklebt hätte. Edge. Ja. Total lustig. Ja. Die Wachen haben ihren Dienst getan und standen dort ganz vorschriftsmäßig. Und dann wird berichtet, also die sind überhaupt nicht da. Und dann kommen sie in Verlegenheit, ja, was das noch werden möchte. Und es kam einer und berichtete, sie, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Diese Leute waren nicht einzuordnen. Jeder, der aus dem Gefängnis irgendwie entflohen wäre, würde sich verstecken. Und die stellen sich in den Tempel und machen genau das, wofür sie gerade verhaftet worden waren. Das war nicht zu fassen. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei. Nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk. Das heißt also, würdet ihr so freundlich sein, nochmal kommen, wir haben noch ein Mädchen, kommt doch mal bitte mit, kommt doch. Nicht mit Gewalt, das heißt also, die mussten die einladen, würdet ihr bitte kommen. Peter sagt, okay, ja, wenn ihr was zu besprechen habt, wir kommen. Das war ein Kaliber, damit konnten sie nicht umgehen. Und hier sehen wir dieses Pharisäervolk. Sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Solchen Respekt hatte das Volk vor den Aposteln. Und dann hier noch ganz zum Schluss einfach wieder das, was wir schon gesehen haben. Sie konfrontieren und sie sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen und ihr habt Jesus umgebracht und Gott hat ihn auferweckt und so weiter. Und dann haben sie versucht umzubringen. Gamaliel hatte einen weisen Rat und hat gesagt, was von Gott ist, könnt ihr nicht umbringen. Ist das nicht schön, dass der Feind sogar bescheinigt, das Ding ist nicht mehr zu stoppen? Da bringt sogar der Feind noch Bibellehre. Das ist doch genau wie 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Er sagt, wenn es von Gott ist, ihr könnt es nicht stoppen. Und dann haben sie nur in Anführungsstrichen geschlagen. Und das ist hier noch so fantastisch. Und ich hätte gerne darüber noch mehr eigentlich gesagt, aber das schaffen wir wohl jetzt nicht mehr. Sie schlugen sie, Vers 40, und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden. Wahrscheinlich waren sie schon nicht mehr sehr überzeugt, dass das was nützen würde. Ja? Weil man hat ihnen das schon ein paar Mal gesagt und die hören überhaupt nicht und lassen sich gar nicht abbringen. Sie gingen aus dem Hohen Rat fort. Und jetzt hört ihr das mal an, das hat mich über Jahre irritiert, dieser Vers. Ich sage, irgendwas war mit denen anders. Die haben einen anderen genetischen Code oder die sind irgendwie sind das ganz andere Leute, ganz andere Sorte von Mensch. Voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag in Tempeln und Häusern zu lehren. Das heißt also, danach wurden sie nicht mehr verhaftet. Ja? Die haben gemerkt, mit denen kannst du nichts mehr anfangen. Die sind nicht auf diese Art und Weise ruhig zu stellen. Aber ist das nicht eine interessante Aussage? Sie freuten sich, sie wurden geschlagen und sie freuten sich, dass sie würdig geworden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Das erinnert mich an Paulus, der betet, Philipper 3, ich möchte Gott erkennen. Oder Jesus erkennen, die Kraft der Auferstehung, das wollen wir auch, ne? Jesus erkennen, die Kraft der Auferstehung. Und dann sagt er, die Gemeinschaft seiner Leiden, da hören wir auf zu beten. Und seinem Tode gleichgestaltet werden. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Sie fühlten sich geehrt, dass sie ein Stückchen mitleiden durften mit Jesus. Und das ist uns so fremd. Wir haben eine Mentalität, jeden Schmerz zu vermeiden. Und sie freuen sich, Schmerzen zu tragen für Jesus. Das kriegst du in deinen Kopf nicht rein. Aber das ist Hingabe an Jesus. Das ist Liebe. Das ist eine Wertschätzung dessen, was er für uns getan hat. Und wenn das jemals in unser Leben kommt, dann nur, weil wir es wollen und weil wir uns intensiv dem Heiligen Geist aussetzen, das in uns zu wirken. Das kann kein Mensch in sich bewirken. Und Jesus ist da und er lädt uns ein, hat gesagt, ich habe das angekündigt, wer mir nachfolgen wird, der wird verfolgt werden. Jesus hat das gesagt und diese Verheißung haben wir in der Glaubensbewegung nicht so hoch gehalten. Jesus hat das gesagt. Paulus hat dasselbe gelehrt. Paulus hat gesagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das ist ganz normal, das gehört zum Glauben dazu. Und Petrus sagt es auch, ich kann es noch euch die Schriftstelle geben, 1. Petrus 4, 12 bis 16, dort spricht er davon. Wie viele Minuten haben wir noch? Schaffen wir noch eine Schriftstelle? 4 Minuten, Philipper Kapitel 1. Das ist eine andere Welt, ihr Lieben, eine wirklich andere Welt. Philippa, Kapitel 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist geschenkt worden. Wir würden heute sagen, vielen Dank für das schöne Geschenk. Ja, wir würden das als ironisch empfinden, wenn einer sagt, es ist dir geschenkt worden, zu leiden für den Herrn. Wir sagen, schönen Dank, hoffentlich nicht. Und Paulus sagt, das ist eine Würde, das ist eine Gnade, das ist eine Auszeichnung. Versteht ihr das, das Ausmaß des Unverständnisses entspricht dem Ausmaß des Humanismus, des Geistes dieser Welt. Das war jetzt mathematisch, aber verstehst du, was ich sagen will? Je mehr du dich wunderst über eine solche Formulierung, es ist dir geschenkt, für ihn zu leiden, umso mehr musst du davon ausgehen, dass du von dem Geist der Welt und nicht von dem Heiligen Geist geprägt bist. Verstehst du, was ich sagen will? Das ist eine andere Welt. Und wir können nur sagen, Gott, wir verstehen nichts davon. Hier sind wir. Nimm uns da hinein. Halleluja. Und erst wenn das kommt, dass wir bereit sind, einen Preis zu bezahlen, dann wird die Sache echt. Und dann wird die Kraft Gottes kommen. Ohne einen Preis, ohne Leiden, wird niemals die Kraft Gottes kommen. Zeig mir einen Diener Gottes in dieser Welt, der nicht gelitten hat zuvor, bevor Gott ihm Kraft gegeben hat. Zeige mir einen. Und Gott ruft uns und sagt, wollt ihr mir nachfolgen? Dann kommt und seid willig und erachtet das als eine Ehre. Und heute Abend wollen wir beten. Das soll ein Gebetsabend werden. Und ich werde jetzt einfach hier abschließen. Und lass uns beten und zu Gott kommen. Und je ehrlicher wir sind und je mehr wir unser Herz ihm hinhalten und sagen, wir brauchen Operationen. Wir brauchen Heiliggeist-Operationen, dass unsere Herzen verändert werden. Oder die innere Struktur einfach muss total umgebaut werden. Wir können das nicht uns selbst geben, wir brauchen es auch nicht, aber wir können uns Gott ausliefern und sagen, Gott, ich wusste nicht, dass noch so viel Welt da ist, hier bin ich, baue mich um, nimm das raus, reinige, demontiere, schraube ab oder brich oder mach irgendetwas, aber mach es. Oh, Halleluja. Oh, Herr, wir kommen vor dich. Und wir danken dir so sehr, dass du uns tiefer nimmst und dass du uns befreist von dieser Leichtfertigkeit, dass du uns befreist von diesem Geist der Welt, der alles irgendwie so schon abgecheckt und abgezirkelt und alles abgemessen hat und alles versteht und im Grunde genommen nichts uns hat verstehen lassen. Herr, wir wollen dir sagen, wir möchten in die Wahrheit kommen. Wir möchten in die Realität kommen. Wir möchten, dass dein Geist hineinlangen kann und da ganz tief die innersten Motive und Vorlieben und Wertschätzungen einfach umpolt. Wir brauchen nicht irgendwie eine oberflächliche Politur, sondern wir brauchen eine Umpolung. Dass wir das verstehen, was dein Wort da sagt, Herr. Vergib uns diese Gedanken. Wir würden einfach mit dem Wissen, was wir haben, jetzt irgendwann irgendwie in die Erweckung hineingehen. Herr, du suchst Veränderungen des Herzens in uns. Du suchst eine Bereitschaft, den Preis zu bezahlen. Du suchst eine Bereitschaft, mit Jesus zu gehen und das sogar als Auszeichnung anzusehen, für ihn zu leiden. Herr, unser fleischlicher Verstand macht Purzelbäume und sagt, das kann nicht normal sein. Und Herr, wir erklären, weil es dein Wort sagt, deswegen ist es normal. Und das, was in unserem Verstand rebelliert, das ist nicht normal. Und wir sagen, hier hast du das. Diese Leidensscheuheit, diese Haltung, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Dieses Denken irgendwie, weil es von Gott ist, muss es alles ganz leicht sein. Herr, wir geben dir das. Und wir sagen, du bist die einzige Antwort für Laodicea. Du bist die einzige Antwort, dass wir hier im Westen jemals verstehen können, durch was die Christen im Sudan gehen oder im Iran oder in Saudi-Arabien. Du bist die einzige Antwort, die uns so verändern kann, dass wir Anteil daran nehmen, dass wir das nicht mehr ausschließen aus unserer Welt. Dass wir das mit hineinnehmen in unser Leben, unser Denken, unsere Gebete. Du hast gesagt, wir sollen der Gefangenen, der Gebundenen gedenken. Ja, wir haben das so fein alles abgetrennt und haben gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Unsere Gottesdienste sind steril und keimfrei und alles ist schön und positiv. Ja, wir haben diesen Götzen des Positiven zu lange gehuldigt. Und wir sagen dir, dass wir möchten zu dir kommen. Herr, du sagst in deinem Wort, wer dir dienen will, der soll dir nachfolgen. Und deine Jünger werden auch da sein, wo du bist. Und ich danke dir so sehr, dass du an diesem Platz der Verachtung und des Spottes und der Verleumdung und der Ablehnung gewesen bist. Ich danke dir so sehr, dass du willig diese Dornenkrone, mit der du verspottet werden solltest, auf dich genommen hast, weil du wusstest, du nimmst Fluch, du nimmst Verachtung, du nimmst Spott, damit wir wieder zur Würde kommen können beim Vater im Himmel. Ich danke dir, Herr, für deine Willigkeit, von diesen bösen, zynischen, rohen Menschen dort diese Königskrone zu nehmen, als würde sie aus der Hand des Vaters kommen. Und ich kann mir das so vorstellen, wie sie kamen und wie sie frech und dreckig gegrinst haben und sich gefreut haben, dir weh zu tun. Und du hast dein Haupt geneigt, wie ein König. Zur Krönung. Wie ein König hast du dich krönen lassen. Und du warst der König der Wahrheit. Und du standst für die Wahrheit. Einer trägt die Schuld aller. Einer nimmt alles auf sich, weil keiner es haben wollte. Und du bist heute Abend hier und fragst, möchtest du auch die Krone, die Dornenkrone, die tragen für mich? Möchtest du auch die Verspottung, die Ablehnung, die Schmach, die Schande, das Ausgestoßensein, möchtest du das tragen für mich? Möchtest du diesen Platz mit mir teilen, der Dornenkrönung? Der Herr sagt, du suchst nach Kraft, du suchst nach Autorität, du suchst nach Dienst, du suchst danach, etwas zu tun für mein Reich. Aber bevor die Krone der Salbung, der Autorität kommt, muss ich dir die Krone der Schmach geben, die Krone der Schande, der Einsamkeit und der Verachtung. Und wenn ich dir das anbiete, nicht um dich zu demütigen, nicht um dir Schmerzen zu bereiten, aber das ist der Weg meines Reiches. Das ist der Weg, wie du groß wirst im Himmel, wie du einer wirst, der meinen Namen tragen darf. Möchtest du diese Schmach mit mir teilen? Möchtest du diesen Platz einnehmen und dankbar sein, dass du das nur mit mir teilen kannst, wo das kein Mensch versteht, wo du das auch nicht teilen kannst mit Menschen, aber wo ich dann an deiner Seite bin und wo ich dir ausdrücken kann, weil du diesen Weg mit mir gegangen bist, weil du dich erniedrigt hast, darum werde ich dich erhöhen, weil du mir gefolgt bist im Leiden, darum darfst du mir folgen in der Ehrung.